Ja, dieses Stück, das wir gerade gesehen haben, ging aus mit dem Satz und der ist mir sehr erinnerlich. Den spüre ich ganz stark. Ja, und ewig oder immer kreist sinnlos die radioaktive Erde, also irgendwie in dem Sinn. Und man sieht dann richtig dehnt diese Erde vor sich, wie sie im weiten Raum unterwegs ist und kreist, sinnlos, ohne Ziel, ohne Hoffnung. So geht Dürrenmatts Stück Die Physiker aus. Es ist eigentlich, also für mich ist das eine erschütternde, dunkle Prognose, wo so das Selbstvernichtungspotenzial beschrieben und ausgedrückt ist, das in uns schlummert, via Kernkraft unaufhaltbar. Aber stimmt die Prognose? Stimmt diese Prognose? Ich glaube nicht. Wenn ich die Gelegenheit hätte, Herrn Dürrenmatt einmal persönlich zu sprechen, vielleicht im Himmel einmal, aber einfach direkt mit ihm zu sprechen, dann würde ich sagen, das sehe ich anders. Das stimmt so nicht. Das ist nicht so. Dann sagt er vielleicht, warum glaubst du das nicht? Das habe ich damals 1962 gesagt. Jetzt mittlerweile erst kürzlich Fukushima, EHEC, Kriege, die Weltwirtschaft, das Wetter. Es bestätigt doch, was ich damals gesagt habe. Die Menschheit rottet sich selber aus. Alles geht selbstständig zugrunde, aus eigener Hand. Warum glaubst du das nicht? Und dann sage ich, ich glaube das nicht, weil die Bibel das anders sieht. Jesus sagt, die Menschheit vergeht nicht bis zum Ende. Die Menschheit vergeht nicht bis zum Ende. Und so gibt Gott in all dem Schweren, so schenkt Gott uns in all dem Schweren Hoffnung für die Zukunft. Das ist das Thema heute des vierten Gottesdienstes in unserer Reihe. Gott schenkt dir nämlich Hoffnung für die Zukunft. Und ich möchte uns als Predigtext einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen, wo Jesus darauf geantwortet hat, als auch Menschen, die um sich geschaut haben, ihre Zeitung gelesen haben oder was weiß ich gesehen haben und dann nach Adam und Riese nachgedacht haben und gesagt haben, ja, wie soll das noch gut enden? Denen hat Jesus Folgendes gesagt. Wie immer, wie oft bei Jesus ein Gleichnis. Seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so wisst, das Reich Gottes ist nahe. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach, allzeit, und betet, dass ihr stark werden möget, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und stehen vor des Menschen Sohn. Jesus gibt hier in diesen Sätzen Antwort auf die Frage nach Gottes Hoffnung angesichts all dem Unheil der Katastrophen, gerade der globalen Dinge, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten ganz besonders stark spüren. Jesus sagt in diesem Abschnitt erstens, wie schenkt Gott dir Hoffnung? Jesus sagt, was diese Hoffnung ist Und Jesus macht noch einmal dann um einen Tick konkreter, wie der Weg ist, auf dem du diese Hoffnung bekommst. Das Erste, was Jesus uns sagen möchte, sieh und versteh Gottes Hoffnung um alles in der Welt mit deinem Herzen. Sieh und versteh Gottes Hoffnung mit deinem Herzen. Wenn man so nach München umzieht, wo wir da vor 10 oder Jahre werden immer länger, ich glaube 11 Jahre oder 12, wie wir jetzt nach München kamen, haben wir uns natürlich gefreut. Super Sache, schöne Stadt und so weiter. Aber als der Winter kam, war das hart. Und für mich hat sich bis heute nichts geändert. Ich empfinde hier den Winter unglaublich lang. Ein ganzes halbes Jahr ist es grau und einfach nichts. Und ich freue mich auf unsere Maiwanderung, weil ich genau weiß, wenn unsere Maiwanderung kommt, dann ist es nicht mehr lang. Ja, das ist so. Wenn wir unsere Maiwanderung machen, dann ist oft noch alles kahl. Wenn es hochkommt, kommen gerade die Buchen etwas raus. Aber im Großen und Ganzen ist alles noch kahl. Aber ich weiß, und dann gucke ich vom Balkon, von der Terrasse und sehe dann die Hecke. Und dann sieht man buchstäblich, wie die Knospen dick werden. Und dann weiß ich, jetzt ist es nicht mehr lang. Dies ist für Jesus so ein Zeichen geworden. Ein Zeichen der Hoffnung. Jesus sagt, seht an den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr's seht, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nah ist. Da ist von Nähe die Rede. Es ist nah. Ja, was ist nah? Nah ist 5:05. Nah ist 5:12. Wenn um 12 Mittag ist und es ist 5:12, dann weiß ich, jetzt geht es relativ schnell. Und dann gibt es Mittagessen. Und das ist eine Hoffnung. Und da kommt Freude auf. Und so. Ja, warum? Ist es, ja, das ist bestimmt eine Bestätigung, euer Lachen. Also gut, dann ist Hoffnung. Okay. Und Jesus sagt, seht und wisst, wenn es 5:12 ist, dann ist die Hoffnung nah. Aber denkst du jetzt vielleicht, wenn ich so die Zeitung aufschlage, gestern habe ich Zeit gehabt, da war Samstag und habe mir alles in Ruhe durchgelesen. Ja, wenn ich diese Katastrophen sehe, da kommt bei mir keine Hoffnung auf. Da kommen bei mir keine geistlichen Frühlingsgefühle. Warum sehe ich diese Hoffnung nicht? Um alles in der Welt könnt ihr mir sagen, warum sehe ich diese Hoffnung nicht? Naja, wir sehen manchmal diese Hoffnung nicht, weil es damit zu tun hat, dass wir vielleicht auf dem falschen Kanal unterwegs sind und sehen wollen. Es gibt ein Chorlied, da ist eine Passage drin, da heißt es, doch glauben kann ich nur das, was ich auch sehe. Glauben kann ich nur das, was ich auch sehe. Hier ist ein Problem unserer Erkenntnis angezeigt. Glauben kann ich nur das, was ich sehe. Ich möchte uns zunächst mal zwei Sätze aus dem Alten Testament lesen, aus der Bibel, und dann ein paar Gedanken dazu sagen. Da ist zum einen in Prediger 3, Vers 11, wird so etwas über den Menschen grundsätzlich ausgedrückt, und dann heißt es, Gott hat die Ewigkeit in sein Herz hineingelegt. Gott hat die Ewigkeit in sein Herz hineingelegt. Und noch ein anderer Satz aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 8, Vers 7. Auch ein Bild, der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Da ist auch etwas über unsere Erkenntnisfähigkeit, Erkenntniswege ausgedrückt. Da wird gesagt, im Grunde genommen sind wir manchmal auf dem falschen Kanal unterwegs. Wir suchen mit unserem Kopf, aber das Eigentliche spielt sich wo ganz anders ab. Wir müssten gleichsam mit dem Herzen sehen. Unser Kirchenvater John Wesley, für den war die christliche Erfahrung, also dass Glaube nicht nur eine Kopfsache ist, Glaube nicht nur eine Sache, wo man in Gesprächen am Tisch vielleicht über Dinge spekuliert, sondern dass der Glaube eine wirkliche Erfahrungsseite hat, wo mir mein Glaube so vergewissert wird, dass ich eben in schwierigsten Lagen plötzlich Halt und Heimat empfinde. Das war für Wesley wichtig, diese Erfahrungsseite. Und Wesley hat über solche Dinge gesagt, der Mensch hat gleichsam einen sechsten Sinn. Wesley hat gesagt, der Mensch hat neben den Augen, neben dem Hören, neben all diesen Sinnesorganen, hat der Mensch ein weiteres Organ, das ihm das Vermögen gibt, geistliche Dinge zu erkennen, für geistliche Dinge offen zu sein. Zu Jesus sind einmal Leute gekommen unter einer ähnlichen Fragestellung, wie wir die Sätze aus unserem Predigttext gehört haben, und haben gefragt, wenn wir alle so anschauen, wie wild es zugeht und sowieso, dann sag du uns, wann endlich ist Gottes Reich richtig da? So, dass alles klar ist, dass wir merken, Gott hat alles in der Hand. Kannst du uns irgendwie zeigen, auf was wir achten müssen und wann das soweit ist? Und dann sagt Jesus zu ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, da ist es oder da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man könnte hier auch sagen, inwendig in euch. Auch so ein Verweis, schau, vielleicht suchst du auf dem falschen Kanal. Oder Sätze, die in den anderen Evangelien, also bei Matthäus und Markus, in dem Zusammenhang unseres Predigttextes berichtet werden, bei Lukas, aber in der Apostelgeschichte, als Jesu Freunde auch unter solchen Eindrücken zu ihm kommen und sagen, du schau, wann ist wirklich der Moment, wo sich alles auflöst, wo Gott in ganzer Herrlichkeit das Zepter in dieser Welt in die Hand nimmt. Und Jesus sagt, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber, wie heißt es weiter? Aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Auch hier sind wir wieder verwiesen auf diese innere Erfahrung. Wie für die Liebe, so gilt auch für den Glauben. Werden wir Glaube nicht erfahren auf der Ebene der Beweise des Erkennens mit dem Kopf, sondern nur Zeichen, die wir mit dem Herzen erfassen können. Ich denke, Antoine de Saint-Exupéry hat es unklar treffend ausgedrückt, wenn er sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das ist so. Das ist eine biblische Wahrheit. Und der Paulus sagt im Römerbrief, ja, da ist, wenn wir uns da gut vorstellen, wenn wir uns vorstellen, über allem ist Gott, der unsere Zeit alles in seinen Händen hält. Und dann ist hier doch diese Erde, und da sind wir vielleicht auch als Menschen unterwegs, so, da sind wir als Menschen so und fühlen uns vielleicht manchmal sehr allein. Aber die Bibel hat den Glauben, dass der Mensch für Gott empfänglich ist. Und Paulus drückt es einmal so aus, Gottes Geist selber gibt Zeugnis unserem Geist. Da ist eine Kommunikation möglich. Aber eben diese Kommunikation läuft nicht so über den Kopf. Jesus möchte sagen, sieh und versteh Gottes Hoffnung mit dem Herzen. Aber was ist Gottes Hoffnung? Was ist Gottes Hoffnung? Jesus sagt, und das ist so ein zweiter Aspekt, Glaube, Gottes Reich ist nahe. Glaube, Gottes Reich ist nahe. In unserem Predigtext heißt es, da gibt Jesus quasi die Auflösung dieses Gleichnisses, so auch ihr, wenn ihr das alles seht, und damit ist gemeint an Ehe und Co., wenn ihr das alles seht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. So wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Drei Dinge. Erstens, Gottes Reich ist nahe. Wisst das. Jesus sagt, und Jesus lebt in einer Vorstellung, Gott ist so nah uns, dieser Gott, der uns weit weg vorkommt und den wir uns oft gar nicht richtig vorstellen können. Der ist aber so nah, als wohnte er gerade nebenan. Jesus sagt das in Gleichnissen vom Hochzeitsmahl. Jesus sagt, wie können die Hochzeitsgäste traurig sein, wenn der Bräutigam da ist? Also für Jesus ist Hochzeit. Gott ist da. Das ist das Erste. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Das heißt, Gottes Wort geschieht. Ich denke da an den Regenbogen. Gott, in der Bibel wird berichtet, ganz eindrücklich in der Urgeschichte. Und das soll so ein Vorzeichen vor unserem gesamten Musikstück des Lebens sein. Die Schöpfung, oder Gott, wo Gott in Szene gesetzt hat, unsere Welt, viel mehr als nur die Erde und wir, über dieser Welt ist ein Regenbogen. Über dieser Welt wird die scheint seine Sonne. Über dieser Welt ist Hoffnung selbst in schwierigsten Situationen. Das macht uns die Bibel am Anfang ein für alle Mal klar. Und das gilt. Und das gilt für uns als Menschen, das gilt für die Gestirne. Sonne, die vielen Sterne, die es irgendwo gibt. Unsere Erde, für die manche ganz üble Prognosen haben, für uns Menschen. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Egal, was der Mensch macht, aber Gott sitzt im Regiment. Wir können ohne Gottes Zutun nicht diese Erde vernichten. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Das macht er deutlich am Anfang der Bibel und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Das ist das Zweite. Wir werden nachher ein Lied singen. Das ist eines meiner Lieblingslieder. Es heißt Gewählt. Das ist ein wunderschönes Lied, wo uns zugesagt wird, wir sind von Gott gewählt. Das Dritte, was Jesus sagt, ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Da geht es um den Glauben. Geht es darum, glaube ich das Ganze? Jesus war einmal mit seinen Freunden unterwegs auf dem See Genezareth, auf dem Wasser, sind sie Schiff gefahren. Jesus hat sich schlafen gelegt, ihr kennt die Geschichte, die meisten kennen die Geschichte. Und dann ist ein furchtbares Wetter aufgezogen und das Boot ist richtig in Seenot geraten. Jesus hat geschlafen und diese Freunde haben ihn aufgeweckt und haben gesagt, Herr, wir verderben. Und Jesus ist dann aufgestanden, hat die Dinge geregelt und hat dann gefragt, habt ihr keinen Glauben? Hier ist nach dem Glauben gefragt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt unseres Christseins. Ob wir tatsächlich glauben, was wir theoretisch annehmen. was wir sonntags hören, was wir in guten Zeiten sagen, was wir denken, ob wir es wirklich glauben. Und Jesus macht aufmerksam, es gibt da so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wir verderben in all dem in all diesen Turbulenzen, wir verderben. Und die andere Ebene ist der Glaube, den Jesus uns lehrt, nämlich Gott ist im Regiment. Und egal wie die Dinge toben, wir können aus Gottes Hand nicht fallen. Jesus lebt in diesem Bewusstsein, Gott ist da, sein Bund ist gültig und darum Folge. Die Folge ist diese Gewissheit, dieser Glaube. Und darum möchte Jesus als zweites uns sagen mit diesem Wort, Glaube, Gottes Reich ist nahe. Versuch nicht irgendwie, indem du die Zeichen der Zeit in eine Linie bringen möchtest, irgendwas für dich herauszuholen. Das bringt dich nicht weiter und wir wissen es ja zur Genüge. Wie oft sind diese Dinge falsch berechnet worden? Die Leute, die haben nur Schiffbruch erlitten. Aber wenn du das Wesentliche dessen begreifst, warum Jesus gelebt hat, warum er all das auf sich genommen hat und warum er gestorben ist, dann doch das, dass Jesus gesagt hat, guck nicht in die Ferne, glaub hier und heute in den Stürmen deines Lebens, in dem, was dich letzte Nacht oder vorletzte Nacht nicht hat schlafen lassen. Und ich weiß, dass da Leute hier heute Morgen sind, die in den letzten Nächten nicht gut haben schlafen können. Glaube, Gott hält dich darin. Hör doch auf mit deiner Sorgerei. Glaube, Gottes Reich ist nahe. Leb in dem. Aber du sagst, es fällt mir schwer. Es fällt mir unglaublich schwer, diesen Glauben durchzuhalten. Und Jesus sagt, und das ist ein drittes, lebe im Vertrauen der Kinder Gottes. Leb im Vertrauen der Kinder Gottes. Da geht es Jesus nochmal zu sagen, wie ist der Weg, auf dem sich die Hoffnung realisiert, die Gott uns schenken möchte. Und Jesus sagt dazu sehr konkret, in klaren Sätzen, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach allzeit und betet, dass ihr stark werden möget. Jesus nennt zwei Versuchungen. Zwei Versuchungen, die unseren Glauben ganz stark gefährden und die uns von Gott trennen. Die gerade gläubige Menschen oft genug von Gott trennen und in schwere Sünden führen. Das eine ist Fressen und Saufen. Das ist vielleicht für viele gar nicht so die große Herausforderung. Vielleicht können wir sagen, einfach ungute Lebensstile. Aber vielleicht ist das gar nicht unsere erste Versuchung, die wir hier sitzen. Aber das Zweite, das hat es in sich. Und das ist für Jesus der Punkt, wo er immer und immer wieder seinen Freunden und den Gläubigen darüber geredet hat. Nämlich das Thema Sorgen. Das Thema Sorgen. Das ist das Kardinalproblem für gläubige Menschen, die Sorgen. Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet, sorgt nicht darum. Aber wir sorgen eben so oft. Viele zerbrechen sich im Grunde genommen Gottes Kopf. Gott ist hier oben. Unser theoretischer Glaube, den wir hier verkündigen, ist, Gott ist allmächtig, Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Und selbst wenn große Stürme aufbrechen, hat Gott das in der Hand. Aber Jesus ist bestürzt über die Gläubigen, weil er sie oft genug vorfindet, dass sie sich fix und fertig machen mit ihren Sorgen. Viele zerbrechen sich Gottes Kopf. Im Grunde genommen, wenn du dich sorgst, spielst du Gott. Weil du denkst, Gott hat es nicht in der Hand. Gott braucht dich, dass du diese Nacht nicht schläfst und die Sorgen und für ihn die Sachen erledigst. Du magst dein Leben kontrollieren. Und die Folge ist klar, liegt auf der Hand. Du wirst krank. Und vor allem sind viele Gläubige beschäftigt mit Dingen, die sie gar nichts angehen, die Gott vorbehalten sind und sind nicht bereit für die Aufgaben, die Gott für seine Gemeinde in der Welt hat. Jesus nennt zwei Wege in diesem Abschnitt, auf denen der Glaube geschenkt wird, auf denen dieser Glaube bewahrt wird, auf denen dieser Glaube vertieft wird. Der erste Weg ist der Gegensatz zu Fressen und Saufen, nämlich die Nüchternheit. Aber da ich gesagt habe, das ist vielleicht nicht unser allererstes Problem, das ist jetzt mal weg. Aber das zweite, das ist ja unser Schwerpunkt die letzten Jahre, das ist das Gebet. Der Gegensatz zum Sorgen ist das Gebet. Jesus sagt, betet, dass ihr stark werdet. Wenn wir den Römerbrief aufschlagen im Kapitel 8, das ist ja ein ganz starkes Kapitel. Wir haben es bei der Beerdigung von der Lieder Täuber miteinander bedacht, dieses 8. Kapitel. Das ist ein ganz starkes Kapitel. Und in diesem Kapitel macht Paulus noch einmal deutlich, worin er die Kraft des christlichen Lebensstils sieht, den er von Jesus übernommen hat. Es sind im Wesentlichen drei Aspekte. Das erste, deine Vergangenheit ist vergeben. Deine Vergangenheit ist vergeben. Dieses Kapitel beginnt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und endet mit Sätzen, wer will die Auserwählten Gottes denn beschuldigen, wenn Gott für mich ist? In der vergangenen Woche habe ich eine Überweisung bekommen, auf die ich lange gewartet habe, weil ich musste mit der etwas anderes bezahlen. Das war alles so ausgemacht, aber ich musste die ganze Zeit, war da so ein offener Posten und ich habe den im Kopf herumgetragen, habe gedacht, hoffentlich kommt bald dieses Geld, dass ich dann das machen kann und dass einfach wieder, dass ich da die Last los habe. Wenn du das so etwas überweist, solche Situationen kennen die meisten sicher auch. Wenn das überwiesen ist, dann geht's dir gut, dann ist die Last weg. Du denkst keinen Moment mehr an die Schuld. Und genau das ist, was die Bibel uns über die Schuld unserer Vergangenheit zuspricht. Wenn du deine Sünden ans Kreuz bringst zu Jesus, dann ist sie ein für allemal vergeben. Paulus sagt, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und du kannst heute rausgehen und nach Hause gehen und sagen, das ist erledigt. Und wenn dich irgendetwas drückt und du brauchst diese Vergebung, dann komm und lass uns darüber sprechen. Dann können wir, wenn du das bekennst, Vergebung zusprechen. Du brauchst mit den Lasten deiner Vergangenheit nicht dein Leben lang herumlaufen. Das ist das Erste. Das Zweite, Paulus sagt in diesem 8. Kapitel, deine Alltagsprobleme können gelöst werden. Deine Alltagsprobleme können gelöst werden. Er sagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir in Jesus Christus hier und heute schon haben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist etwas Kolossales. Vieles ist in unserem Leben sehr schwer zu handhaben. In vielen Bereichen. Mir fällt es momentan in der Erziehung immer wieder auf. Ich habe vor 2-3 Jahren einmal eine Story gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich finde sie immer wieder so genial. Da wird erzählt, ein Autor von Erziehungsbüchern hat so als junger Mann ein Erziehungsbuch geschrieben, die 10 Gebote, um Kinder gut zu erziehen. Nachdem er das erste Kind gehabt hat, hat er den Titel etwas verändert, 10 Hinweise für Eltern. Nach dem zweiten Kind, 10 Vorschläge für Mitstreiter. Und nach dem dritten Kind hätte er die Vortragsreihe eingestellt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber es zeigt etwas von dem, Reife hat damit zu tun, dass ich begreife, dass ich nicht alles begreifen kann. Reife hat damit zu tun, dass ich nicht alles kontrollieren muss und kann. Gott kann helfen. Er hat die Macht, die Dinge zu fügen. Das macht uns Paulus in diesem großartigen Kapitel ganz deutlich. Und dann das dritte: Zukunft ist sicher. Deine Zukunft ist sicher. Viele haben immer wieder Angst vor dem Tod. Natürlich, ich fürchte mich auch, wenn ich an den Tod, an Sterben denke. Das ist auch manchmal wie Wellen, wo du denkst, klar, wir haben es in unserem Glauben uns erklärt, wir haben es beieinander. Aber dann passiert irgendetwas und dann überfällt dich diese Nacht. Und dann denkst du, was wird sein? Wie wird das im Einzelnen sein? Was, wenn das nicht und wie und was? Und Paulus sagt, wir sind in Gott sicher, in seiner Hand. Ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, egal welche Gewalten, egal was vorstellbar ist auf dieser Erde, uns trennen kann von Gott, von der Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus erfahren haben. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Dreh- und Angelpunkt dieses Glaubens ist das Gebet. Dreh- und Angelpunkt dieses Glaubens ist das Gebet. Paulus, die ganze Bibel macht uns deutlich: In all diesen Sorgen besteht eine ganz direkte Verbindung zwischen Gott, unserem Schöpfer, und uns als Menschen. Und Paulus sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Durchs Gebet, dort wo du Zeit mit Gott verwendest, entwickelst du diesen sechsten Sinn, diesen besonderen Sinn, dass etwas von Gottes Ewigkeit, von seiner Liebe, von seiner Kraft in dein Leben fallen kann. Ich habe jedem ein Bild mitgebracht. Jetzt müssen wir diese Bilder geschwind austeilen. Genau, die werden jetzt gleich herumgegeben. Jeder darf sich eins nehmen. Wir haben ja in jedem Gottesdienst dieser Reihe ein Bild verteilt. Auf dem Bild seht ihr ein Schlachtross. Ein Schlachtross ist kein Ross, das zum Metzger geht. Ein Schlachtross ist ein Ross, ein Pferd, auf dem ein Kämpfer in eine Schlacht reitet. Das ist für uns heute gar nicht mehr so üblich und vorstellbar. Wir müssen uns dann mit irgendwelchen Ritterspielbildern begnügen. Aber früher war das etwas, ein Schlachtross. Eigentlich schlimm. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Schlachtross, das ist in die Schlacht galoppiert. Manche kennen von den Westernfilmen, dass die Indianer, die konnten sich so auf der einen Seite des Pferdes runterlassen und dann war im Grunde genommen das Pferd ein Schutzschild. Aber wie ist es dem Pferd dabei gegangen? Natürlich, das Pferd war ausgeliefert. Das Pferd hat keine Hoffnung gehabt. Im Grunde genommen ein sinnloses Leben. Und so sagt der Prophet Jeremia: Die Menschen, die Gläubigen, laufen ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Das ist ein Bild für einen Menschen, der keine Hoffnungsperspektive hat. Der sagt, okay, die Welt, die geht sowieso alles schlecht aus, es ist keinerlei Hoffnung und einfach Augen zu und durch, ich habe abgeschlossen. Eine trostlose Perspektive. Die haben die Menschen damals in so einem Pferd gesehen, das in die Schlacht reitet. Und daneben setzt der Jeremia ein wunderbares Bild und sagt, der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen. Und möchte damit sagen, Mensch, du hast das Vermögen, Gott wahrzunehmen. Es gibt einen Instinkt und wenn du dem folgst, dann wirst du den Sinn deines Lebens erkennen, begreifen, ihm folgen. Und dann ist es Licht in deinem Leben, selbst wenn es gerade noch so dunkel erscheint. Jesus ist für uns das Licht schlechthin. Jesus ist das Licht unseres Lebens. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und das ist ja das Spannende an unserer Bibel, dass das nicht für einen Sankt-Nimmerleins-Tag gedacht ist, sondern dass es gedacht ist für hier und heute, wo es wirklich um mich herum finster ist. Und ich möchte, dass jeder von euch mit dieser Hoffnung hinausgeht aus diesem Gottesdienst. Dort, wo für dich finster ist, ist in Wirklichkeit Licht. Und vielleicht spürst du ja diese innere Stimme, die mit der Gott dich ruft, dein Schöpfer, in dem, was Jesus zu uns gesagt hat. Vielleicht hast du das schon oft gehört, vielleicht bist du schon lange mit ihm auf dem Weg, aber heute wird es dir wirklich klar. Wenn das der Fall ist, dann vertrau. Jesus will sich dir zeigen. Will dir begegnen, kommt darin auf dich zu. Er will dir die Augen öffnen für eine wunderbare Zukunft mit ihm. Und du kannst sagen, mein Herr bist du. Jesus will sich dir zeigen.